MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Henrik Evers. Zum 80. Mal jährt sich heuer das Kriegsende. Wir haben Menschen im Erzbistum nach ihren Erinnerungen gefragt. Als die amerikanischen Truppen im Mai 1945 in Ebersberg ankommen, ist Traudl Voigt 10 Jahre alt. Sie ist die Tochter eines Malermeisters und kann sich noch deutlich an die Tage rund um das Kriegsende erinnern. Ängstlich und eingeschüchtert sind die Menschen, weil sie nicht wissen, was sie von den Besatzern zu erwarten haben. Mit der Waffe in der Hand stürmen die Soldaten in die Häuser.
Die haben uns weggeschubst und wollten was suchen, irgendwie Waffen oder irgendwas Böses. Da sieht man, wie leichtsinnig, dass man da ist. Vorher hat man ja schon wochenlang die ganzen Hakenkreuze, man glaubt ja gar nicht, wie viel das man gehabt hat in den Wohnungen. Musste ja sein. Von der deutschen Arbeitsfront war da noch so ein Bild vor der Werkstätte, das musste man dabei sein, deutsche Arbeitsfront. Großes Hacker, wir waren so betriebsblind, wir haben das gar nicht gesehen. Der ist sofort mit seinem Gewehr und hat das Fenster, das Türfenster da eingeworfen. Die waren so aufgeschreckt, die sind gerade von daher gekommen und haben das gesehen, die Berge, also die Knochenberge und auch die toten Leute, und haben gedacht, wir sind lauter Verbrecher.
Erst später versteht Traudl Voigt, mit welch schrecklichen Eindrücken die amerikanischen Soldaten nach der Befreiung des KZ Dachaus Ebersberg erreicht haben. Sie nehmen das teure Zeiss-Ikon-Fernglas des Vaters mit und verlassen die Malerfamilie. Die kommende Zeit ist von Verunsicherung gegenüber den Besatzern und vor allem vom Mangel geprägt. Selbst Brotrationen sind in den Nachkriegsmonaten sehr knapp.
Aber wir haben den Ebersberger Forst in der Nähe gehabt und der hat uns wirklich viel gespendet. Also von Heizmaterial, Beeren und dann Bucheckern haben wir gesammelt. Wir haben dann Weihnachten ein wunderbares Gebäck gehabt, weil Ideen haben wir gehabt. Wir haben Bucheckern, da haben wir abends gesungen und haben die Bucheckern da abgestellt. Und ja, das war schön. Und Himbeerpflücker, also das war Pilze sammeln, das war also, der Wald hat uns eigentlich viel gegeben, ja, das muss ich schon sagen. Die Schulspeisung hat es gegeben, es konnte natürlich auch Kinder geben, die dann gesagt haben, ja, den Schmarrn, den ist ja nicht, das waren so amerikanische Müsli-Sachen, ja, Haberschleimsuppe und so. Die waren natürlich verwöhnt, aber ich habe es ja wirklich gegessen, ich war froh, dass es gehabt hat.
Wer sich zu helfen weiß, kommt einigermaßen zurecht. Hamstern ist angesagt und auch Traudl Voigt macht die Runde.
Grüß Gott, ich bin vom Waller Meier, habe ich so kann man bitte schon ein Ohr haben. Und ja, so sind wir Hamstern, haben wir bettelt und bettelt eigentlich, gell? Aber manche haben wir schon so Bäuerinnen gehabt, die wir gewusst haben. Das ist ja nett.
Um über die knappen Zeiten zu kommen, gibt es noch ein zweites Standbein. Tauschgeschäfte gehören zum Alltag.
Das war ja in München, das ist ja Zugang. Und wie gesagt, meine Schwester hat einmal Schachtelzigaretten von der Armee, von den Soldaten her aus der Wache gehabt. Und die waren ja oft sehr freigebig und nett. Und da hat sie gesagt, was soll ich jetzt kaufen? Soll ich Mehl umtauschen oder soll ich das umtauschen für Eier oder so? Also da hast du mit Zigarettenwährung toll gekriegt.
Die Zigarettenwährung ist überall gültig und wo man keine Rauchwaren zur Verfügung hat, muss man sich mit dem behelfen, was da ist. Gerade im Bereich der Kleidung und Mode ist Kreativität gefragt und führt zu erstaunlichen Ergebnissen.
Bei uns sind die Störlehrerinnen gekommen, die sind eine ganze Woche doppelt fürs Essen, haben die genäht. Und die haben Idee gehabt, dass zwei Kleider haben sie eins gemacht oder von den roten Fahnen, da haben sie Hakenkreuz runtergetrennt, da haben sie Dirndlkleider gemacht, wunderbar. Oder der karierte Bettbezug, Trachtenmode war ganz praktisch. Und Modeschauen hat es dann gegeben am Klostersee drunten. Also es war irgendwie so Mädel, die wir ganz gut ausgeschaut haben, die haben sie als Malika genommen. Und ja, also amerikanische Musik dazu, also das war wie für die Jungen, die nicht das andere vermisst haben, da war das schon schön.
Das andere sind die alten Nazi-Zeiten und Traudls Familie fehlen sie nicht. Ihr Vater, schon vor 1933 Bürgermeister des Marktes Ebersberg, wird von den Amerikanern wieder in das Amt eingesetzt. So steht es im Tagebuch aus dem Jahr 1945, das Traudl Voigt noch heute hat. Inzwischen sind die Häuser voll mit Flüchtlingen, Fremde, aber auch aus der eigenen Familie. Bei den Meyers ist die Cousine Roswitha aus dem Elsass in der Nähe von Straßburg angekommen. Traudls Vater verschafft ihr eine Anstellung bei der Militärregierung.
Dann hat er gesagt, jetzt habt ihr in der Schule Englisch gelernt, jetzt, das ist doch ein Job für euch. Und wir brauchen in der Militärregierung Serviermädchen und ja, ja, das ist, wenn man so einen Job kriegt, was isst und so, das war also das Wichtigste. Und das war dann wunderbar, die ist jeden Tag heimgekommen mit einer Schachtel Zigarettenkippen. Das waren die Soldaten, die haben ja die zwei Züge und haben die Zigaretten weggeschmissen. Und Zigaretten war bei uns eine Währung. Das mit einer Schachtel Zigaretten, da hast du überlegt, konntest du einen Zentner Mehl kaufen oder so. Das war ja, also war wirklich eine gute Währung.
An diese Zeit hat Traudl Voigt zwiespältige Erinnerungen. Einerseits der deprimierende Anblick der vielen ehemaligen Soldaten, die teils zu Fuß nach Hause marschieren. Andererseits ein unbeschwerter Sommer.
Wir haben ja Schulfrei gehabt bis zum September. Und da war der Kloster selber unser Ding. Also wir sind zuerst im Garten und haben die ganze Bodytaschen voll Äpfel gemacht und ja, und aufpasst, ob sie uns schon wieder ein paar Bäume abgeräumt haben, die Nachbarskinder, ist ja klar, Pflaumen und Zeug. Und das ganze Ostern mitgekommen, ein großer See gewesen. Also für uns war es die Freiheit. Keine Bombenangriff mehr und das andere hat uns nicht so gekümmert.
Alles in allem, auch für die 10-jährige Traudl, waren diese Wochen und Monate im Frieden wie ein neues Leben. Willi Witte für das MKR.
Wer schon einmal auf einer Wallfahrt mitgegangen ist, weiß, 10 Kilometer sind da gar nichts und für lange Strecken wird auch mal übernachtet. Aber nicht bei der längsten Fußwallfahrt nach Altötting an einem Tag, der Landshuter Fußwallfahrt. Die gibt es jetzt wieder nach 5 Jahren Pause, 65 Kilometer an einem Tag. Maria Ertl mit mehr Infos.
Seit 1493 hat die Landshuter Wallfahrt nach Altötting Tradition. Gelaufen wird an einem Tag bzw. in der Nacht. Wolfgang Heigl ist Vorstand des Vereins und ein großer Freund der Tradition.
Ich bin 9-mal mitgegangen selber und ich finde, es ist so eine schöne Erfahrung, dann, wenn man auch in Altötting ankommt. Und mir gibt es auch immer wahnsinnig viel Kraft und das möchte ich einfach ermöglichen, dass andere Leute das auch erleben. Dieses lange Gehen, die Anstrengung, die Nacht, das Beten, alles zusammen ist einfach ein ganz besonderes Erlebnis.
Start ist am Samstagnachmittag, dann geht's bis Sonntag früh Tuschur durch. Natürlich mit Pausen, aber anstrengend ist das für alle.
Ich habe Leute gesehen, die über 70 waren, die alte Bergstraße hochgegangen sind, wo ich mir gedacht habe, geht es gut bis Maria Bründel, aber die gehen dann halt einfach am Kapellenplatz in Altötting immer noch ihren Stiefel, ja. Und ich habe schon Sportler gesehen, die in Neuötting fast zusammengebrochen wären. Also man kann das nicht pauschal sagen.
Beten hilft da, vor allem in der Nacht. Aber es geht schließlich auch darum, Einsatz zu zeigen, wenn man seine Anliegen nach Altötting bringen will, sagt der Landshuter Stiftspropst Josef Baure.
Also es stärkt den Glauben, verlangt aber auch ein Zutrauen. Also verlangt einem ab, dass man sagt, ich möchte investieren, weil ich glaube, das ist da richtig am Platz. Also wir ehren die Gottesmutter, wir erwarten uns auch was von ihr als Vermittlerin. Wir erwarten uns die Dinge vom Herrgott. Und das muss ich auch mitbringen als lohnendes Investment.
Dass die Fußwallfahrt wieder zum Leben erweckt wurde, freut den Stiftspropst. Denn so eine Wallfahrt ist ein Angebot, das sich wirklich an alle richtet. Nicht nur wegen der sportlichen Herausforderung.
Bei all dem, was wir sonst jetzt im kirchlichen Programm drin haben, an Gottesdienstfeier, die da sagen, naja, meine Welt ist es nicht. Für die ist einfach so was anderes, was auch Abenteuercharakter hat und wo man ganz andere Leute trifft und wo man aber auch nicht gefragt wird nach dem eigenen Glauben. Wer nicht mitbetet, glaube ich, der wird auch nicht aus der Gruppe ausgeschlossen und zurückgelassen.
Und gemeinsam am Kapellenplatz in Altötting nach der durchwanderten Nacht anzukommen, bei der Freude zählen sowieso weder Alter noch Konfession. Maria Ertl fürs MKR.
Alle 6 Jahre schauen Südbayern und Tirol zu einem kleinen Ort an der deutsch-österreichischen Grenze. Hier in Erl bringen die Einwohner das Spiel vom Leben und Tod Jesu auf die Bühne. Mit über 400 Jahren ist die Passion in Erl die älteste im deutschsprachigen Raum. Und mit bis zu 500 Darstellern gleichzeitig auf der Bühne ist sie für den Zuschauer ein Fest für die Augen, voll prallem Leben.
Jesus zieht in Jerusalem ein, die Menge feiert den Messias, kaum zu glauben, dass er ein paar Tage später am Kreuz sterben wird. Komponist Christian Kolonowitz hat für die Einzugsszene jüdisch-hebräische Musikelemente verwendet. Ein Detail, das für Spielleiter Peter Esterl unter anderem das Besondere an der Erler Passion ausmacht.
Was uns auszeichnet in Erl, das glaube ich, ist die stetige Weiterentwicklung. Bei uns haben wir immer den gleichen Rhythmus, wenn man das jetzt ein bisschen zurückschaut. Wir haben 2013 eine neue Passion inszeniert, haben dann die 2019 überarbeitet und nur mal auf die Bühne gebracht. Und jetzt 2025 schauen wir wieder, dass wir eine komplette neue Inszenierung schaffen. Das heißt, neuer Regisseur, neuer Text, neue Kostüme, neue Musik, neues Bühnenbild. Also ich glaube, dass das Erl auszeichnet, dass man immer wieder versucht, sich neu zu erfinden.
Neu erfinden, Stichwort Sprache. Immer wieder wird der Text den häufigen Sprachgewohnheiten der Menschen angepasst. Das Publikum soll hören und verstehen.
Wenn der Pilatus zum Beispiel davon spricht, seine Stadt ist beim Pessachfest voll mit Menschen, es riecht nach Kot und Pisse, dann ist das ein Wort, das vielleicht ein Zuschauer in einer Passion nicht erwarten würde. Aber jeder kann sich darunter was vorstellen, was der Pilatus meint, wenn eben zu dieser Zeit zum Pessachfest viele Pilger in der Stadt in Jerusalem sind.
Stichwort neue Technik. Spielleiter Peter Esterl ist der Herr über 150 bis 200 Leuchtmittel über der Bühne. Die Hauptdarsteller sind mit Headsets ausgestattet, um auch bei Hintergrundmusik verständlich zu sein. Und hinter halbdurchsichtigen Elementen am Bühnenhintergrund verbergen sich Chor und Orchester. Auf der 400 Quadratmeter großen Bühne sind die Personengruppen durch ihre Kleidungsfarbe gut zu unterscheiden. Die Jünger etwa in weiß-beige, der Hohe Rat in kanariengelben Roben. Auch den Text hat Regisseur Martin Leutgeb neu verfasst. Natürlich hat er sich dabei an die Vorgaben der vier Evangelien gehalten, aber nicht nur.
Wir wollen mit dieser Passion jetzt auch Leute erreichen, die jetzt nicht schwer katholisch gläubig sind, sondern wir wollen einen Zugang zu jedem Menschen finden. Ja? Es geht ja um Nächstenliebe. Das sollte ja, egal ob man gläubiger Mensch ist oder nicht, das sollte er in jedem Platz haben. Nur in diesem christlichen Glauben ist es halt fest verankert. Und deswegen ist es auch so schön, darüber zu berichten und den Leuten zu erzählen, auf eine Art und Weise, wo man die Bibel nimmt, aber auch Situationen und Szenen schafft, die so vorgekommen sein könnten, aber trotzdem einen christlichen Hintergrund haben. Weil nur aus einem Bibeltext allein wird noch kein Theaterstück.
Bei Martin Leutgeb hat der Jünger Johannes eine wichtige Rolle. Er sagt zu Jesus, ich bleibe bis zum Schluss bei dir. Oder da ist Judas, der Jesus verraten hat.
Und da wird eine Szene eingebaut, dass die Jünger, ich nenne sie ratlose Jünger, nicht wissen, wie sie damit umgehen, wenn der Chef nicht mehr da ist. Und sie schlagen den Judas zusammen. Und sie wollen fliehen, weil sie sagen, wir verstecken uns. Und Johannes ist der Einzige, der sagt, wir wussten doch, was uns erwartet. Und sie sind nicht mehr da.
Nur allzu menschlich sind die Jünger in dieser Situation, voller Angst und Zweifel. Als verletzbare Menschen erscheinen auch die anderen Hauptdarsteller. Der Hohe Rat in seiner Sorge, dass der Scharlatan Jesus die Leute verführt und an der Macht der Hohen Priester kratzt. Pontius Pilatus, der einen Aufstand befürchtet. Und auch die verzweifelte Maria, die genau weiß, was da kommen wird.
Jeschua, muss es sich erfüllen?
Ja, Mutter, und es wird sich erfüllen.
Und er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben.
Und er wird König sein über das Haus Jakob. Und sein Königreich wird kein Ende haben. Amen.
Das bedeutet deinen Tod.
Ja.
Ja. Das ist also die große Gnade, die mir durch Gott zuteil geworden ist. Schmerz und Trauer.
In der Rolle des Jesus wechseln sich Christoph Esterl und Stefan Pfisterer ab. Für beide ist es eine Ehre und eine Aufgabe, die stark ihr Leben beeinflusst.
Weil die Rolle einfach sehr, sehr viel hergibt und man sehr viel auch Energie daraus ziehen kann. Die harte Arbeit, die da dahinter steckt, die wird wirklich sehr gut mit Emotionen und Kraft entlohnt. Und allein deshalb ist es einfach schon wert, dass man sich das anhört.
Ja, es ist auch so, dass unser Regisseur, der Martin Leutgeb, das so inszeniert hat, dass er einfach Mensch war und dass er auch selber sich die Frage stellt, bin ich es? Bin ich der Messias? Und das ist ja eine ganz zentrale Frage der Passion. Und dadurch macht das diesen Jesus auch einfach menschlich. Und das versuchen wir halt auch so gut wie möglich umzusetzen.
Und so ist das Passionsspiel in Erl eine bunte, lautstarke Inszenierung. Super modern, aber genährt von einem tiefen Glauben. Willi Witte für das MKR.
Am kommenden Sonntag feiert die Passion Premiere. Um 10 Uhr findet der Eröffnungsgottesdienst im Passionsspielhaus mit dem Salzburger Erzbischof Franz Lackner statt. Um 13.20 Uhr beginnt dann das Spiel auf der Bühne. Jetzt im Frühjahr und Sommer verbringen wir wieder viel mehr Zeit draußen. Wer einen Garten hat, hat jede Menge zu tun und hegt und pflegt ihn. Umso ärgerlicher ist es, wenn da ein Maulwurf sein Unwesen treibt, so wie in unserem Buchtipp. Den hören Sie jetzt.
Buchprofile, der MKR-Lesetipp, der Roman.
Marc Spörle, der Maulwurf. Eine Großstadtfamilie zieht aufs Land. Da treffen natürlich Welten aufeinander. Sascha und Anna stellen sich gemeinsam mit ihrer Teenie-Tochter Marie dem Landleben. Aber das ist schwieriger als gedacht. Nicht zuletzt wegen des kleinen, gar nicht mal so niedlichen Maulwurfs, der Familie den ganzen Garten umpflügt. Der ordnungsliebende Sascha sagt ihm den Kampf an. Aber schon bald stellt sich die Frage, wer ist hier eigentlich in wessen Territorium eingedrungen? Ein witziges Lesevergnügen mit herrlich komischen Momenten. Der Maulwurf von Marc Spörle kostet 17 Euro.
Das Kinderbuch.
Astrid Lindgren, willkommen in Bullabü. Ein echter Klassiker, aber immer noch bei Kindern sehr beliebt. Hier gibt's die Geschichten über die Kinder aus Bullabü für die ganz kleinen Lesefans ab 18 Monaten. Lisa, Lasse, Bosse, Ole, Britta und Inga erleben gemeinsam Abenteuer. Sie spielen gemeinsam, kümmern sich um Tiere, verkleiden sich, machen Picknick oder fahren mit dem Boot über den See. Das Buch hat die Form eines Schwedenhauses und besticht durch seine liebevollen Illustrationen. Schweden-Idylle pur. Willkommen in Bullabü von Astrid Lindgren kostet 12 Euro.
Das Sachbuch.
Mel Robbins, die Let-Them-Theorie. Das Buch, das schon von Millionen von Menschen gelesen wurde, gibt's jetzt auch auf Deutsch. Es verspricht, dass man mit zwei Wörtern sein Leben ändern kann. Let them, also lass sie. Die Grundaussage ist, man soll einfach akzeptieren, dass man die Handlungen und Meinungen von anderen Menschen nicht steuern kann. Also lass sie einfach. Diese Einstellung soll dann zu einem befreiten Leben mit mehr Gelassenheit, mehr Energie und mehr Freiraum führen. Doch wie lässt sich diese Einstellung denn lernen oder einüben? Genau das wird in dem Buch nachvollziehbar und wissenschaftlich fundiert erklärt. Die Let Them-Theorie von Mel Robbins kostet 20 Euro.
Buchprofile, der MKR-Lesetipp. Alle Buchempfehlungen finden Sie im Michaelsbund Onlineshop und in der Buchhandlung Michaelsbund. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münsterkirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.